Radio Salü, die Martina Straten Show.
So, jetzt wird's richtig Weihnachten. Also jetzt sind wir in der Zeit angekommen, wo es wirklich um Weihnachten geht und nicht mehr im August. Da fangen wir ja neuerdings schon an mit Weihnachten. Aber jetzt ist so die Zeit, wo es wirklich ernst wird. Ich war diese Woche mit meiner Freundin, der Patentante meiner Tochter und meiner Tochter auf unserem jährlichen Weihnachtsmarktbesuch in St. Wendel. Das machen wir jedes Jahr. Ich liebe diesen Markt da. Ich mag alle Weihnachtsmärkte, wirklich. Ich mag sie alle echt gerne. Aber der ist was ganz Besonderes mit diesem Handwerkermarkt und mit den Lichtgestalten, die da rumlaufen, mit den Turmbläsern, mit Feuershow. Und es ist wirklich ein toller Markt, ein sehr schöner. Der endet ja, glaube ich, dieses Wochenende. Und fürs nächste Jahr habe ich einen Tipp für euch. Nehmt euch einfach mal einen Tag frei in der Vorweihnachtszeit und geht am frühen Mittag hin. Das lohnt sich tatsächlich, weil es ist genauso schön und weihnachtlich, wird dann erst zum Abend hin richtig voll. Aber man hat noch so die Chance, so ein bisschen Luft um sich rum zu haben. Obwohl, ganz ehrlich, was ist ein richtiger Weihnachtsmarkt ohne Menschenmassen? Das gehört einfach dazu und es muss einfach so sein. Ich habe es genossen und werde es auf jeden Fall nächstes Jahr wieder tun. Das war übrigens, glaube ich, der 6. Weihnachtsmarkt in dieser Saison für mich. Also ich war nicht nur in St. Wendel, sondern auch noch auf einigen anderen und habe diese Zeit wirklich sehr genossen. Das Buch der Woche habe ich jetzt für euch und das hat's mir angetan, weil das ist richtig spannend. Das Buch der Woche kommt von Ingo Bott. Pirlo, gefährlicher Freispruch, der neue Fall für die Strafverteidiger Pirro und Mahler. Und das Coole an diesem Buch ist, dass der Ingo Bott ein Fachanwalt für Strafrecht ist und der leitet das Team von Plan A, Kanzlei für Strafrecht. Und der ist eben Anwalt und der kann sowas und der weiß, wovon er spricht. Und diesmal geht es in seinem Buch um eine Nacht, in der ein riesiges Corona-Testzentrum am Düsseldorfer Rheinufer in Flammen aufgeht. Emre Ben Hamid, der Sohn einer Clan-Familie, die gerade richtig groß ins Maskengeschäft eingestiegen ist, soll sich auf diese Art und Weise eines Konkurrenten entledigt haben. Doch Emre behauptet etwas ganz anderes, nämlich, dass er denjenigen kennt, der hier gezündet hat. Und plötzlich weiß Pirlo, warum es besser ist, das Mandat anzunehmen und noch besser, einen Freispruch für Emre herauszuholen. Die ersten Sätze habe ich natürlich auch für euch. Pempelfort brennt. Pirlo steht vor dem Oberlandesgericht und schaut auf die Rheinwiesen, wo auf eine Initiative der Stadt seit ein paar Wochen ein riesiges Corona-Testzentrum für ganz Düsseldorf steht, beziehungsweise stand. Von dem gewaltigen Zeltkonstrukt ist nicht mehr viel übrig. Stattdessen starrt Pirlo in einen Flammenball. Sobald er wirklich versteht, was er da sieht, wählt er die Nummer der Feuerwehr. Kurz meldet sich ein unwohles Gefühl. Ein Strafverteidiger ruft schließlich nicht gerne irgendwo an, um ein Problem zu melden. Andererseits geht es hier nicht nur um eine Strafanzeige für eine Lappalie, sondern um ein echtes Problem. Die Flammen züngeln in Richtung auf der Wiese stehender Bäume und der angrenzenden Rheinterrassen. Woher das Feuer kommt, ist damit nicht die entscheidende Frage, sondern nur, wie es schnell wieder verschwindet. Ich mag Pirlo und diese Fälle von Ingo Bott und kann sie euch nur empfehlen. Ganz schön dick ist das Buch, fällt mir mal gerade so auf, wo ich es in der Hand habe. Das sind immerhin fast 500 Seiten und es macht riesigen Spaß, es zu lesen. Pirlo, gefährlicher Freispruch von Ingo Bott ist bei Fischer Scherz erschienen und ich kann es euch nur empfehlen. Was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Das ist wirklich eine gute Frage. Was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Wenn wir uns nichts schenken würden zu Weihnachten, was würden wir dann wohl tun? Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich so nötig sind, aber natürlich sind sie eine schöne Beigabe. Und deshalb habe ich mir gedacht, schreiben wir doch mal Post von Martina an die ganzen Geschenke, die auf uns warten in den nächsten Tagen. Liebe Geschenke, ihr seid schon was Tolles, schön eingepackt in buntem Papier mit einer Schleife drumherum, so seid ihr fast zu schade zum Auspacken. Man hält euch in der Hand, schätzt euer Gewicht ab, rüttelt vielleicht ein bisschen, um mit den Ohren zu erraten, was wohl drin sein könnte bei euch. Eine Uhr? Ein Puppenkleid? Eine Leselampe? Dieser Tage habe ich bei Facebook gefragt, was das schönste Weihnachtsgeschenk war, das meine Follower jemals bekommen haben. Und die Antworten haben mich nicht überrascht. Meistens waren es nämlich Geschenke, die man nicht kaufen kann. Zeit mit der Familie, eine überstandene Operation, die Tochter, die an Weihnachten zu Besuch kommt, oder ein Tannenbaum, der von dem frisch verheirateten Ehemann an Weihnachten aufgestellt wurde, obwohl eigentlich gar kein Geld dafür da war. Natürlich freuen wir uns über Bücher, Parfüm, selbstgemalte Bilder, Fahrräder oder Stofftiere, aber das, was im Herzen bleibt, sind die Geschenke, die mit Menschen zu tun haben. Mit Liebe, mit Gesundheit und mit innerem Frieden haben sie auch meistens zu tun. Mein Herz klopft, wenn ich an meinen ersten Hund denke. Er war ein Weihnachtsgeschenk meiner Eltern. Und ja, an dieser Stelle nochmal, keine Tiere unter den Weihnachtsbaum. Außer ihr habt euch das wirklich sehr, sehr gut überlegt und würdet das Tier auch zu jedem anderen Zeitpunkt nehmen wollen. Meine Eltern hatten sich das damals gut überlegt. Und ich sehe noch heute diesen kleinen schwarzen Pudel vor mir, der in den nächsten 12 Jahren all meine Liebe bekam. Liebe Geschenke. Ihr seid immer wundervoll, aber am schönsten seid ihr, wenn ihr Zeit mit den Menschen beinhaltet, die wir lieben. Das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Zeit. Ich wünsche uns allen ganz viele solche Geschenke und ich schicke euch liebste Grüße, eure Martina. Eben habe ich euch gefragt, was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Jetzt frage ich euch, was wäre die Martina Stratenshow ohne meinen Freund Arne Waag? Der macht mein Herz zumindest immer ein bisschen glücklicher und ich habe Riesenspaß mit ihm zu quatschen. Das muss natürlich auch in dieser Woche so sein. Und ich erzähle dir die Geschichte vom Leni-Hund. Der Leni-Hund ist seines Zeichens 15 Jahre alt.
Ist das alt?
Ja, das ist alt für Hunde.
Trotzdem meine Bestie. Vor 5 Jahren ganz schlimm hat er mich mal angefallen.
Er hat nur ein bisschen gebellt.
Er hat nicht gebellt. Er kam unter meinem Bett hervorgeschossen und hat auf meine rosa Hose, Aber das bist du ja schon dazwischen gesprungen.
Er wollte wahrscheinlich die rosa Hose haben. Das ist ja ein Mädchen.
Ach Gott, so schlimm ist es mir. Ach Gott, das wusste ich nicht.
Ja, genau. Also, jedenfalls ist er jetzt, also das Mädchen Leni ist jetzt mittlerweile 15 Jahre alt und nicht mehr so ganz dicht. Man sagt ja immer, solange die oben dicht und unten dicht sind, ist alles gut. Also, ich dachte immer, er wäre nur oben nicht dicht im Kopf, weil er so ein bisschen dement ist und manchmal vergisst, dass er gerade erst gegessen hat und dann jammert und noch was will und so, so wie ich halt auch. Aber jetzt fängt's auch irgendwie in der anderen Richtung an, weil die Tage stand er vor der Wohnzimmertür und wollte irgendwie nicht, also wollte nicht raus. Dann habe ich die Tür aufgemacht, wollte sie nicht raus, weiß, was sie gemacht hat. Sie ist dann in das Körbchen von der Itchy gesprungen und hat da reingepullert.
Ach Gott, wie süß.
Ja, süß war das nicht. Herr Straten wurde richtig sauer. Das hat die extra gemacht. Die arme Itchy, der ist ins Körbchen gepullert worden. Tu den Hund raus. Die, so, oh Gott. Die wusste doch eigentlich gar nicht, was sie tut. Die dachte, da wäre Klo. Aber da war ich kann dir sagen, wir haben hier echt Lazarett vor Weihnachten, ich sag's dir.
Ach Gott, aber sonst geht's allen gut?
Ja, sonst ist alles prima.
Das ist ja gut.
Wir hören uns dann übrigens auch erst nach Weihnachten mit neuen Geschichten.
Was, hast du jetzt schon Weihnachten durch?
Ja, ich habe dann heute Weihnachten quasi durch und wir hören uns erst im neuen Jahr.
Dann wünsche ich dir ein schönes, schöne Feste.
Wünsche ich dir auch. Bis dann.
Bis bald.
Ich schwöre euch, dass ich es nicht extra suche. Ich habe mir ja vorgenommen, in jeder Woche mal bis heute etwas über die Familie Pocher zu erzählen. Am Anfang, vor ein paar Wochen, als ich das gemacht habe, habe ich gedacht, mein Gott, irgendwann werden einfach die Geschichten ausgehen zu den Pochers. Weit gefehlt. Jede Woche springt mich eine förmlich an. Diese Woche war es die Tatsache, dass die beiden sich jetzt schon streiten sollen angeblich, ob Amira den Namen Pocher überhaupt behalten darf. Oliver Pocher scheint rumgegiftet zu haben. Er will, dass Amira seinen Namen nicht weiterträgt und wieder ihren alten ägyptischen Namen, Ali heißt sie, glaube ich, annimmt. Und Amira soll gesagt haben, ich will so heißen wie meine beiden Söhne und die heißen Pocher. Die einzige Chance, die es, glaube ich, für Oliver Pocher in dieser Frage gibt, ist, wenn er es durchkriegt, vor Gericht durchzusetzen, dass sein Name seine Marke ist. Weil ansonsten darf man nach der Scheidung den Familiennamen behalten, auch wenn man sich trennt. Das ist mal Fakt. Das wird auch für die Pochers gelten. Der wird auf jeden Fall damit vor Gericht ziehen müssen, wenn es ihm tatsächlich ernst ist, dass seine Ex seinen Namen nicht mehr haben soll. Ich sag ja, jede Woche was Neues von den Pocher. Es gab aber noch andere Geschichten in dieser Woche. habe ich doch diese Woche erst zusammen mit meiner Tochter einen echten Hugh Grant Film geguckt und fand den großartig. Und zwar haben wir geguckt Notting Hill, der mit Julia Roberts, wo sie die wunderbare Schauspielerin ist. Ich fand ihn großartig, mein Kind fand ihn großartig. Herr Straten meinte, er könnte zwar die Texte mitsprechen, aber er würde ihn nochmal mit uns gucken. Und jetzt lese ich, Hugh Grant macht Schluss mit den Liebeskomödien. Der sagt nämlich jetzt allen Veranstaltern und allen Filmproduzenten, ich will nicht mehr weder sowas wie Notting Hill noch Bridget Jones noch tatsächlich Liebe. Ich drehe grundsätzlich keine romantischen Komödien mehr, denn ich halte mich offensichtlich zu alt, zu dick und zu hässlich dafür. Na, sag mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt macht er wirklich ernst. Sehr süß war diese Woche die kleine Tochter von Bradley Cooper. Der hat nämlich bei seinem neuesten Film keine Frau, Liebschaft, sonst irgendwen mitgenommen, sondern seine kleine Tochter Lea. Die ist 6 Jahre alt und Mama ist das Model Irina Shayk. Und er hat die Kleine mitgenommen, die hat dann richtig große Augen gemacht bei der Premiere, weil sie vor allen Dingen auch Lady Gaga getroffen hat, mit der sie dann ganz souverän und lächelnd geplaudert hat. Das war garantiert ein unvergesslicher Abend für Bradley und auch für die kleine Lea. Pop-Ikone Cher ist ja eigentlich eine echt coole Frau, auch wenn man so denkt, die ist so viel operiert und die hat so viele Teile quasi austauschen lassen, an der kann ja gar nichts echt sein. Das, was an ihr tatsächlich echt und scharf ist, ist ihr Kopf und ihr Gehirn. Und ich finde, die Sprüche, die sie so absondert, sind immer wieder großartig. Diese Woche hat sie gesagt, im Unterbewusstsein ist mir sehr oft klar, was gut für mich ist und was ich anziehend finde oder wer zu mir passt. Leider halte ich mich nicht immer daran, was mein Herz und mein Kopf mir sagen. So ist das bei uns allen, aber ich finde, Cher hat es auf den Punkt gebracht. Manchmal weiß man das, was man für sich als richtig empfinden sollte und was nicht. Hat sie gut gemacht. In dieser Zeit jetzt im Jahr gibt es so viele Filme und gerade die Bezahlsender, ob's Netflix, Disney, Amazon oder wer auch immer ist, die überschütten uns gerade mit neuen Serien, mit Eigenproduktionen, mit Filmen, die gerade abgedreht worden sind. Dabei finde ich, ist es doch immer total schön, gerade in der Weihnachtszeit, Sachen anzugucken, die man eigentlich schon kennt, die aber irgendwie zu Weihnachten dazugehören. Ich sag nur 3 Nüsse für Aschenbrödel oder Der kleine Lord oder. Oder diese ganzen Liebesfilme, die es da so gibt. Einen davon habe ich für euch rausgesucht, der kommt diese Woche und der ist einer der allergrößten Liebesfilme, die es gibt in meinen Augen. Der Film der Woche, der ist so schön, dass ich nicht garantieren kann, dass ich nicht heule, wenn ich den gucke. Es ist eine Liebesgeschichte und zwar eine sehr reife, eine sehr erwachsene Liebesgeschichte. Eine Geschichte, die sich jeder von uns schon mal vorgestellt hat oder zumindest vielleicht sogar nicht nur vorgestellt hat, sondern eventuell auch schon mal erlebt hat. Die Brücken am Fluss ist ein wundervolles Liebesdrama mit Meryl Streep und Clint Eastwood. Das ist wirklich unglaublich. Das war damals ein Film, Clint Eastwood, ne? Dem hätte man so eine Liebesgeschichte überhaupt nicht zugetraut, aber der hat das so grandios gespielt. Es geht um Caroline und Michael, die ordnen den Nachlass ihrer Mutter und erfahren, Mama Francesca hatte 1965 eine Affäre. Und erst sind die Geschwister empört und dann lesen sie die Tagebücher ihrer Mutter. Dann gibt's eine Rückblende und man sieht Francesca, die mit ihrem Mann und ihren Kindern auf einer Farm in Iowa lebt. Und während die Familie für 4 Tage verreist, lernt sie den Fotografen Robert kennen, der fürs National Geographic Magazine die überdachten Brücken von Madison County ablichtet. Die beiden verlieben sich. Das ist eine so einfühlsame und so unglaublich schöne Liebesgeschichte, die so süß und zugleich so bitter ist, dass man einfach nicht dran vorbeikommt. Die Brücken am Fluss kommt am Montag und zwar 19:45 auf Arte und ihr findet den Film natürlich dann auch in der Arte Mediathek. Ich freue mich so sehr, weil meine Freundin Diana Zinsmeister bei mir ist. Ich habe eben überlegt, wie lange wir uns schon kennen. Ich weiß es nicht genau. 10 Jahre?
Nee, länger.
Echt?
Wir haben ja schon 23, ja. Das war mindestens 2009.
Echt?
In dem Dreh. 2010 ist Die Gabe der Jungfrau erschienen und da warst du schon auf meiner Buchpräsentation.
Okay, also dann kennen wir uns sehr lange.
Mhm. Wir sind schon fast Geschwister.
Ja, wir sind uns auch im Alter werden wir uns auch immer ähnlicher. So wie so ein altes Ehepaar oder Hunde. Also Fakt ist, wir kennen uns schon sehr lange und ohne Diana hätte ich niemals ein Buch geschrieben. Das sage ich immer und das stimmt. Manchmal sagen die Leute, das ist doch nicht dein Ernst. Doch, es ist mein Ernst, weil sie hat mich wirklich überzeugt, den ersten Zwirler zu Ende zu schreiben. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist, weil wir haben gesagt, wir drehen den Spieß um. Sonst frage ich sie zu ihren Büchern. Sie fragt mich heute zu meinem neuen Buch, Wolfsmädchens Wald. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es ganz toll.
Diana Zinsmeister schreibt historische Romane und ich ja Thriller. Mhm. Das ist schon unterschiedlich, finde ich. Und trotzdem mögen wir uns und verstehen
vielleicht
uns.
Vielleicht deswegen, weil wir kein Konkurrenzdenken haben.
Genau,
also
gar nicht.
Konkurrenz,
ne?
Hört sich immer negativ an, aber kein Mitbewerberdenken. Denken, genau. Ja.
Das machen wir immer öfter zwischendurch mal Arbeitsessen, sagen wir dazu. Ja. Wenn andere so Zoom-Meetings machen, machen wir Arbeitsessen, schön gemütlich irgendwo. Und haben dann immer einen ganz, ganz regen Austausch, was wichtig ist, weil als Schriftsteller ist man ja oft alleine im Kämmerlein. Und wie die Männer so sind, man kann nicht immer mit Männern oder Freunden oder anderen Freundinnen, die nichts mit dem Schreiben zu tun haben, reden. Aber mit Diana kann ich sehr, sehr gut Geschichten plotten, also Geschichten erfinden quasi. Das macht schon ziemlich Spaß.
Ja, ich finde, das ist ja auch dieses Talent, was wir so mitbringen müssen, dass wir auch von einem Gedanken zum nächsten springen können, ne? Und wenn du gerade sagst, die Männer, die brauchen ja immer so ein bisschen länger, bis sie dann in der Materie drin sind oder bis sie den Gedankengängen folgen können. Und bei uns ist es ja wirklich so wie so ein Feuerwerk, ne? Da kommt ein Wort und dann kommt direkt die Idee und dann kommt das, die nächste Idee wird dann draufgesetzt. Und das ist halt, wenn dann so zwei, die die gleiche Leidenschaft haben, zusammentreffen, dann explodiert das richtig. Mhm. Und deswegen müssen wir ab und zu essen gehen, dass wir das dann immer wieder ausnutzen können, solche Momente.
Aber vom Wolfsmädchens Wald hatte ich dir nicht so erzählt, ne? Also das war irgendwie, ich hatte eine Idee für ein anderes Buch, da haben wir drüber gesprochen, das weiß ich. Und plötzlich ist es umgeschwenkt.
Mhm. Aber trotzdem weiß ich sehr viel davon, weil du mich ja da auch trotzdem von Anfang an mit involviert hattest. Nur meine Ideen waren halt eben dann nicht, weil ich da ganz unerfahren drin war. Und und deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen, wie geht's dir denn damit mit diesem außergewöhnlichen Roman, der jetzt endlich auf den Markt gekommen ist und der ja wahnsinnig großen Erfolg schon zu verzeichnen hat?
Gut, also es war eine lange Geburt und auch mal eine, wo ich an dich oft denken musste, weil er sehr viel Recherche beinhaltete. Das machst du ja immer im historischen Roman. Und das war bei mir jetzt das erste Mal so wirklich, dass ich echt viele Bücher gewälzt habe, viele Abhandlungen gelesen habe, anthropologische, wissenschaftliche, die Lehre am Menschen mir angeguckt habe, ob es sowas geben kann wie ein Wolfskind. Viele Geschichtsbücher, bekannteste Wolfskind ist ja Kaspar Hauser, viele Bücher von Wissenschaftlern verschlungen habe, um da dieser Frage eben nachzugehen. Und das war eine ganz, ganz andere Arbeit als bei den sonstigen Thrillern.
Das merkt man auch, ne? Also wie ich das Wolfsmädchen gelesen habe, habe ich auch immer gedacht, Wahnsinn, da hat sie auch noch dran gedacht, ne? Also das waren so Situationen, da musst du erstmal drauf kommen, dass die tatsächlich entstehen können. Weil es gibt ja, wie du sagst, zwar den Kaspar Hauser, aber trotzdem ist der ja nochmal ganz anders von seiner Geschichte her. Und du hast wirklich da Probleme auch gezeigt, die entstehen können, wenn sowas tatsächlich passiert. Ne? Aber wie bist du denn generell auf diese Idee gekommen? Das ist ja jetzt nicht irgendwas, was man gerade mal in der Zeitung gelesen hat, so ein Fall. Weil ich habe jetzt im Urlaub mehrere Thrillers und Krimis gelesen und das war immer irgendwo so ein Abklatsch gewesen. Und dieser Roman sticht komplett raus aus der ganzen Materie, aus dem ganzen Inhalt. Und deswegen würde es mich natürlich brennend interessieren und die Zuhörer auch, wie du auf diese Idee gekommen bist.
Also das Buch heißt ja Wolfsmädchens Wald und genau darum geht es. Es geht um ein wildes Kind und die Idee dazu kam lustigerweise, ich war ja mitten in einem anderen Roman, als ich einen Anruf von einer Freundin erhielt, die ist Fotografin, das ist die Sonja Sauer aus Saarbrücken und die machte immer Bilder mit Wolfshunden und die hatte schon vor Corona bei mir angefragt und hat gesagt, du wolltest da doch mal mitmachen, soll ich dir Bescheid sagen? Dann kam die blöde Pandemie und keiner machte mit irgendwem Fotos und jetzt hat sie dieses Jahr, rief sie an und sagte, ich mache übrigens im April wieder Fotos mit Wolfhunden. Wenn du möchtest, plane ich dich ein. Und dann habe ich gesagt, sofort. Und in dem Moment, wo ich aufgelegt hatte, ich kann dir nicht sagen, wie es war, aber in dem Moment, wo ich aufgelegt hatte, wusste ich, ich schreibe ein Buch über Wolfskinder. ich habe zu meinem Mann gesagt, ich lege alles weg. Ich hatte schon fast 100 Seiten von dem neuen Buch, dem neuen Thriller angefangen. Und habe gesagt, das lege ich komplett weg. Ich schreibe jetzt dieses Wolfskind. Und dann hat er gesagt, bist du verrückt? Du hast schon so viel geschrieben. Es ist schon April. Du willst im November das Buch rauskriegen. Wie willst du das noch schaffen? Ja, ich war dann so beseelt davon und ich fand die Idee so großartig, ein Buch über ein wildes Kind zu schreiben, was in unserer Zeit im Wald gefunden wird und keiner weiß, woher es kommt. Und so ist das entstanden.
Das ist schon Wahnsinn. Und du hast ja das Glück, dass in Merzig dieser Wolfspack ist. Deswegen denke ich ja, dass du dich da auch informiert hast.
Das war wirklich ein ganz großes Glück, dass die Tatjana Schneider in Merzig für mich da war. Die hat vom ersten Moment an gesagt, du kannst gerne kommen. Wir kannten uns von früher noch von Werner Freund, als er da gelebt hat und gewohnt hat und die Wölfe mit der Hand aufgezogen hat. Und die war sofort da und hat gesagt, ich helfe dir, wo ich kann. Und das hat sie auch getan. Ich war ganz oft im Park, habe ganz viele Sachen über Wölfe gelernt. Kann das nur jedem empfehlen, gerade in dieser großen Wolfsdiskussion gerade, einfach mal Fakten zu schaffen und sich auch die Dinge erklären zu lassen. Mir hat das sehr gut gefallen und das hat mir natürlich auch den Weg geebnet, die Verhaltensweisen eines wilden Kindes besser aufzeigen zu können. Wie könnte es sein, wenn dann sowas passiert?
Dann hat Tatjana dich aber auch diesbezüglich beraten können. Die konnte ja sich dann auch reindenken in das Ganze.
Genau, Tatjana hat genauso wie ich gezweifelt, dass eine Wölfin ein menschliches Kind aufzieht. Sie sagt aber, dass es durchaus möglich sein kann, wenn es kein Säugling ist, weil Säugling ist einfach zu klein und zu sehr fressen. Aber wenn das Kind älter wäre, könnte sie sich das vorstellen, dass die Wölfe das quasi dulden. Dennoch muss ich sagen, nach all der Recherche, die ich gemacht habe, für mich ist klar geworden, dass diese Geschichten um Kaspar Hauser und die tatsächlichen Wolfskinder so nicht stimmen können. Also das mit Romulus und Remus könnt ihr vergessen. Das ist eine Legende, das ist ein Mythos. Es wird so nicht sein. Ich vermute, dass, was viele Wissenschaftler vermuten, dass diese wilden Kinder in den früheren Jahrhunderten eine Behinderung hatten, vielleicht Autismus hatten, sich anders verhalten haben und darum im Wald ausgesetzt wurden. Und aber nicht eben mit Wölfen groß geworden sind und dann gefunden wurden. Und dann hat man gedacht, die verhalten sich so, weil sie mit Tieren aufgewachsen sind. Das ist sehr, sehr spannend. Das weiß eigentlich keiner, weil das probierst du ja nicht aus. Du kannst ja kein Experiment mit einem Kind und Tieren machen. Obwohl, es gibt tatsächlich einen, der das gemacht hat. Das war ein amerikanischer Forscher. Der hat sein kleines Kind zusammen mit einem Schimpansenbaby großgezogen. Und die ersten 2 Jahre war das Schimpansenbaby klar im Vorteil. Das ließ dann aber sofort nach, als der kleine Junge dann sprechen lernte, weil die Sprache ist ganz entscheidend.
Ja, und ich sitze hier mit offenem Mund und großen Augen und höre dir fasziniert zu, allein von der Recherche. Und du hast ja gerade nochmal das angesprochen mit der Sprache, weil das wäre ein großer Unterschied, auch wenn Kinder mit Tieren groß werden. Vielleicht willst du da nochmal drauf eingehen.
Ja, die Sprache ist im Prinzip das Entscheidende. Das habe ich gelernt beim Buchschreiben, dass ein Kind mit Tieren, also ein Wolfskind quasi, sich niemals wieder so adaptieren wird in die menschliche Welt, weil es von Anfang an nicht unsere Sprache gelernt hat. Und das hat was tatsächlich was Physikalisches mit Synapsen im Hirn zu tun, die sich zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr eines Kindes entwickeln. Und wenn die nicht bedient werden durch Sprache, wird dieses Kind niemals richtig sprechen können. Das ist so ähnlich wie gehörlose Menschen, die dann zwar sprechen können vom Verstand her, aber die nicht diese Melodie haben, die grammatikalisch vielleicht nicht richtig liegen könnten, weil sie es einfach nie hören können. Und bei den Kindern ist das ähnlich. Also bei Kindern, die ohne menschliche Zuwendung, gibt's ja so ja. Hospitalismuskinder, ja. aufwachsen und ohne Sprache, wird das schwierig sein, dass sie tatsächlich richtig flüssig sprechen können. Das stand in den Büchern, die ich gelesen habe.
Das Buch ist ja sehr komplex angelegt, so mit dem Ganzen, ne? Also wie man das Kind findet und darf man verraten, dass da
kommt noch ein zweites dazu, kommt
noch ein zweites Kind dazu, das gefunden wird viele Jahre später, sodass man ja im Grunde auch nach einer Fortsetzung schreiben könnte.
Das hat mich tatsächlich jemand auf der Premierenlesung gefragt, gibt's eine Fortsetzung? Ja, die könnte es tatsächlich geben. Und als sie das fragte, das sind dann immer so die Momente, die sind so lustig, da ging in meinem Kopf direkt der Film los, ta-ta-ta-ta, stimmt, Fortsetzung, das könnte man so und so machen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich Lust dazu habe, weil diese Geschichte ist schon sehr speziell. Und ich weiß nicht, ob das nochmal so spannend werden kann, weil man ja schon viel im ersten Teil von dem Aufwachsen eines solchen Kindes erzählt hat.
Unterscheidet sich nicht so viel.
Genau,
dann wahrscheinlich,
ja.
Ne? Es
genau.
würde dann immer Ähnliches.
Ähnlich sein, ja.
Dann nur anders ausgedrückt.
Ja.
Nee, sehr, sehr spannend. Also das Buch ist wirklich zu empfehlen, weil es wirklich aus diesem ganzen Pulk von Solan herausfällt von seiner Thematik her. Ne? Und man merkt also, dass du auch explizit recherchiert hast. Also das war für mich wirklich großartig, das auch zu lesen, weil das ist ja auch nicht bei jedem Schriftsteller so oder Schriftstellerin. Die bedienen sich ja dann einfach meistens dann irgendwelchen Wikipedia-Einträgen, aber du hast das ja wirklich vor Ort und Tatjana war ja auch auf der Premierenlesung und hat ja auch dazu ihr Statement abgegeben, also schon großartig. Was ich ja total großartig fand, war ja auch das Dorf der toten Kinder.
Das war der
Roman davor, genau. Und weil du jetzt auch gerade erwähnt hattest, dass du hier für das Mädchen halt, für das Wolfsmädchen so explizit recherchiert hast, ne? Und das war aber dort auch, das war ja auch was ganz Besonderes mit diesen Indianern und mit dieser Mystik und allem. Das hat mich auch total reingezogen in dieses Buch und ich habe es verschlungen. Also ich fand das super großartig, obwohl der Titel natürlich schon sehr heftig ist. Ne? Also Dorf der toten Kinder, da weiß man ja, dass dann einiges passieren kann und wird. Aber trotzdem auch diese Thematik war so, das ist ja jetzt auch bei diesem neuen Roman, dass du so in diese Natur und in das Hier und Jetzt gehst. Und da war es halt eben die Vergangenheit und die Mystik der Indianer. Und das fand ich auch total spannend. Und da hast du ja auch sehr intensiv recherchiert.
Ja, da hatte ich Glück, weil ich habe ja mal ein Jahr in Amerika gelebt und war da in Santa Fe. Und da ist ja halt viel, Indianer sagen wir ja eigentlich nicht mehr. Das ist echt schwierig. Das war schon schwierig bei der Buchbeschreibung, weil ich habe so Weisheiten dazu geschrieben, dir würdest du normalerweise sagen, indianische Weisheit, jetzt musst du ja aufpassen, was du sagst, dann sagst du halt Weisheit vom Stamm der, was weiß ich.
Oder indigene.
Indigene Weisheiten, ja. Das ist, das war schwer, da hat mein Mann auch mit dem Kopf geschüttelt, als ich das dann gemacht habe und dann habe ich gesagt, du, mir, wenn es so ist, dann ist es so, aber ich möchte nicht, dass das ein Thema wird anstatt des Buches. Und
also du
das
hast
war
viel
mir
über
wichtig.
Indigene Völker
genau.
recherchiert.
Indigene
nicht,
Völker.
Nicht über Indianer.
Ja, weißt du, ich sehe das eigentlich locker. Aber
wir sind die Generation, wir sind so aufgewachsen.
Ja, genau.
Es ist schwer, das immer wieder auszustreichen einfach. Ne?
Da muss man mit uns auch, mit uns alten Leuten auch noch
aber
ein bisschen
wirklich, das ist der Altersbonus.
Sanft sein. Also Fakt ist, ja, das habe ich auch viel recherchiert. Da hatte ich Glück, dass ich in Amerika war und da mich da an viel erinnern konnte. Das finde ich auch einen ganz faszinierenden Bereich, eben dieses Recherchieren. Das war bei den ersten Büchern auch so, aber nicht so intensiv. Und das ist bei den letzten beiden tatsächlich, hat sich das verändert. Aber wie du immer sagst, Schreiben ist ein Handwerk. Und so ist es auch. Und man lernt mit jedem Buch dazu.
Na wunderbar. Und was lernst du beim nächsten Buch?
Keine Ahnung.
Was
ich habe ganz
da auf
viele Ideen im Kopf, aber ich habe mich noch für nichts entschieden und lass mal rollen und dachte, ich denk mal im Januar so ein bisschen drüber
nach.
Was
ist mit den 100 Seiten, die du schon hast?
Ja, vielleicht mache ich da weiter, vielleicht lege ich die aber auch noch ein bisschen zur Seite. Ich weiß
es
nicht.
Kenne ich doch, die 100 Seiten kenne ich ja schon. Die sind noch, musst du weitermachen.
Ja, mal schauen. Ich guck mal. Was bei dir? Was machst du jetzt als nächstes? Das musst du auch noch erzählen.
Ja, du, bei mir ist ja auch einiges am Laufen, sind viele Projekte in der Arbeit, in der Vorbereitung und nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres wird es einen neuen Roman geben, weil ich hatte ja dieses Jahr leider einen Unfall und bin da ein bisschen ausgebremst worden und ja, es geht weiter, also es gibt wieder neuen Lesestoff.
Da freuen wir uns drauf. Ich habe jetzt übrigens noch dreimal das Wolfsmädchen zum Verlosen. Dreimal Wolfsmädchen Zweit könnt ihr gewinnen. Schreibt mir eine Mail an martina.straten@salü.de. Bitte Name und Adresse dazu. Ich los aus, wer eins der drei Bücher bekommt. Liebe Diana, es war ein Fest, dich hier zu haben. Vielen, vielen Dank, dass du da warst für deine Zeit und deine Fragen.
Immer wieder gerne und ich freue mich dann schon, wenn es dann das siebte Buch von Martina Straten
gespannt.
Auf den Markt kommt und ich dich dann wieder interviewen darf.
Das war's für mich. Das war der letzte Podcast der Martina Straten Show im Jahr 2023. Und ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Der ist so schön, weil er was mit Wünschen zu tun hat. Und ich finde, er passt sehr, sehr gut heute. Möge etwas, wonach du dich von Herzen sehnst, in Erfüllung gehen. Das wünsche ich euch allen. Das wünsche ich euch fürs Jahr 2024, dass etwas, das ihr euch von Herzen wünscht, in Erfüllung geht. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis wir das tun, passt ihr bitte richtig gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.